Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Sie dürfen sich freuen. Heute habe ich wieder den Wilfried Obel da. Sie kennen ihn bestimmt. Er ist immer wieder seit 2 Jahren regelmäßig bei uns im Studio. Es hat eine kleine Wartezeit gegeben, aber ich bin voller Freude und erfüllt darüber, lieber Wilfried, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Dankeschön, Alexander. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder da bin.
Ja, du bist seit dem Anfang immer wieder da und hast uns sehr stark geholfen. Auch dafür ganz herzlichen Dank, lieber Wilfried, für deine biochemischen Zusammenhänge des Körpers, wie du es immer wieder erklärt hast. Ich habe viele Mails gekriegt über dich, zu dir, wo voller Wertschätzung gewesen sind, dass da diese Zusammenhänge immer wieder so vermitteln konntest, dass man es auch ein bisschen versteht.
Ja, das ist schön. Prima. Ja, freut mich auch.
Ich möchte gerne ein zeitgemäßes Thema mit dir durchgehen, nämlich diese vierte Jahreszeit, die wir jetzt gerade genießen dürfen, wo früh dunkel wird. Und man kann sie natürlich in gewissen Aspekten auch als gefährliche vierte Jahreszeit bezeichnen. Und da möchte ich gerne eigentlich mit dir ein bisschen in diesen Dialog reingehen. Bitte, leg mal los. Ja. Wie siehst du da die gefährlichen Positionen oder wie wir uns eigentlich festigen sollten, um es nicht gefährlich werden zu lassen?
Ja, ja. Das ist sicherlich ein großes Problem, diese vierte Jahreszeit so anzunehmen, wie sie vielleicht mal von unserem Schöpfer oder von der Natur gedacht war.
Entspannung, Ruhe, zu Hause sitzen, Füße vor das Kamin halten.
Genau. Ich würde sogar noch weitergehen. Das sind Überlegungen, die habe ich gemacht im Laufe der letzten Jahre durch die Beobachtungen, was so die Analysen anbelangt, die Werte, die ich im Scan erhalten habe oder auch durch Blutwerte von Klienten, mit denen ich arbeite, oder auch Beobachtungen in unserem kleinen therapeutischen Zirkel. Und ich bin zu dem Punkt gekommen oder zu der Meinung gekommen, zu der Aussage gekommen, dass wir Winterschlaf brauchen. Das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an. Natürlich ist es auch nicht der Winterschlaf in dem Sinne, wie wir Winterschlaf haben sollten, wie vielleicht manche Säugetiere, aber der Winter ist dazu da, um eben kürzer zu treten, um etwas in die Entspannung zu gehen, um die Muße aufleben zu lassen und sich mit Dingen zu beschäftigen, die dann der kürzere Tag auch erlaubt, wenn er dann auch wirklich kürzer wäre für uns.
Wir sind in 3 Jahreszeiten nach außen gerichtet und wenigstens eine nach innen gerichtet, oder?
Ja, die nach innen gerichtete Form ist also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Es ist aber auch so, dass dieses Überformen unseres Biorhythmus ein großes Problem für die Gesundheit darstellt. Wenn wir uns mal überlegen, dass beispielsweise der Mensch in seinem Schlaf-Wach-Rhythmus gesteuert wird von einem Hormon, das Melatonin. Dieses Hormon Melatonin wird in der Epiphyse, in der Zirbeldrüse produziert, durch oder aus dem Botenstoff Serotonin. Und es ist gebunden an die Reflexe, die von den Stäbchenzellen der Augen her gesteuert werden und reagieren somit auf die Tageshelligkeit, auf die Umgebungshelligkeit. Und dann ist es so, dass erstens mal dieses natürliche Dunkelwerden normalerweise in der natürlichen Umgebung dafür sorgt, dass eine Melatoninausschüttung stattfindet. Wenn wir nun eine Ausschüttung haben, aber wir überformen diese Ausschüttung, indem wir trotzdem weiterarbeiten, trotzdem in einer Hab-Acht-Stellung bleiben, trotzdem unserem gesamten Organismus und auch dem Denkapparat alles Mögliche abverlangen, auch in den Abendstunden, dann ist das eine Überformung, die uns sicherlich nicht gut tut und die läuft wider den natürlichen Rhythmen. Der andere Punkt ist der, wir sind ganz viel dem Kunstlicht ausgesetzt. Das heißt, wir arbeiten dann auch im Winter und im Spätherbst, natürlich beginnt das schon, in geschlossenen Räumen, in Büros, in irgendwelchen Hallen. Und dort ist es ja hell, ist klar. Das bedeutet also, die Stäbchenzellen signalisieren natürlich quasi Helligkeit ans Zentrum. Und die Epiphyse sieht sich dazu nicht veranlasst, Melatonin auszuschütten. Und das bleibt aufrechterhalten bis in die Abendstunden, weil wir ständig von Helligkeit umgeben sind. Obwohl eigentlich der Organismus es gerne dunkel haben möchte. Und dann beginnt irgendwann viel zu spät die Melatoninproduktion, weil es nämlich in irgendeiner Form dann schon dunkel wird, aber erst, wenn wir uns zu Bett begeben oder wenn wir abends eine gemütliche Beleuchtung anmachen, wenn wir uns an den Kamin setzen, wenn wir das aufrechterhalten würden, wenigstens so etwas, abends in Ruhe, im Halbdunkel eine Zeit lang sitzen, so dass die Stäbchenzellen tatsächlich an die Epiphyse Signale setzen können. Jetzt wäre Melatonin ganz gut und dann wird der Mensch auch relativ schnell müde und kann gut schlafen und dann wahrscheinlich auch anhaltend schlafen. Und diese ganz grobe, überblickende Zusammenfassung sagt da jetzt eigentlich schon, dass da so viel schief läuft oder laufen kann, dass durch diesen gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus unser ganzes System sicherlich in irgendeiner Form drunter leidet.
Also man sagt ja immer, dass wir immer in einem Zyklus drin sind. Aber diese vierte Jahreszeit hatte ja früher wirklich eine ganz andere Bedeutung als heute. Aber evolutionsbedingt konnte unser Organismus sich ja jetzt gar nie an diese moderne Art angewöhnen, wo wir ja eigentlich diese Ruhephase gar nicht mehr haben.
Nein. Richtig. Also wenn man überlegt, dass es das künstliche Licht in der Form und vor auch in dieser Üppigkeit
100 Jahre.
Höchstens 100 Jahre gibt, ne? Das ist also noch nicht mal ein Wimpernschlag für die Entwicklung des Menschen.
Und jetzt hast du wohl auch noch die Hormone angesprochen. Auch da sieht man es ja. Kaum legst du mal so eine gelbe Brille an, was Blaulichtfilter vom Fernseher oder vom Kunstlicht, dann kannst du nachher ins Bett und schläfst sofort ein.
Ja.
Aber ohne das ist einfach diese Melatoninausschüttung überhaupt nicht da.
Das ist richtig, ja, genau.
Was gibt das für Folgen für die Gesundheit?
Ja, das ist etwas, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe bei der Beobachtung des Geschehens, des Krankheitsgeschehens. Ich nenne es jetzt mal so überwiegend von Rheumatikern oder von Menschen, die mit Symptomen aus dem rheumatischen Formenkreis bedacht worden sind. Und die haben ja fast alle ihre Probleme in der kalten Jahreszeit. Und die sagen auch, ja, sie haben es gerne warm und wenn es kalt wird, kommen die Probleme und es geht ihnen nicht so gut. Es kommen Schübe, egal ob nun MS oder Arthritis oder rheumatische Erkrankungen des gesamten Fibromyalgie- oder Kollagenose-Bereiches. Und ich habe mir gedacht, es ist wahrscheinlich gar nicht die Temperatur, was dort den Ausschlag gibt, sondern es ist das Licht. Es ist dieses fehlende Licht. Es sind die falschen Impulse, die von unseren Drüsen ausgehen. Was wäre denn, wenn jetzt also nicht die Temperatur das Problem ist von dieser schlimmer werdenden Empfindung, dass dieser rheumatische Formenkreis deutlicher zutage tritt und mehr Beschwerden macht, sondern es ist eben das Fehlen des Zurücknehmens in dieser dunklen Jahreszeit, weil wir uns eigentlich mehr schonen sollten. Und das ist natürlich wieder ein Problem, weil wir können nicht einfach sagen, okay, 5 Uhr fällt der Hammer oder noch früher. Aber im Winter beginnt es nun eben, je nachdem, wo wir leben, um 5, 5:30, 6 beginnt es dunkel zu werden. Und dann ist die Melatoninproduktion eigentlich im Gang. Wird dann entweder überformt oder sie hat noch nicht stattgefunden, weil wir uns im Hellen aufhalten. Und das gibt dann ein Problem mit den darauf folgenden Erholungsrhythmen, die dann dem Körper fehlen. Insofern wird Stress signalisiert. Der Stress geht auf die Hypophyse beispielsweise. Die Hypophyse wird entsprechend gehemmt mit der Ausschüttung von Hormonen. Das wäre zum Beispiel das ACTH, was wiederum die Nebenniere steuert. Nun kann man sagen, auch die Nebenniere ist eine Drüse, die sich schneller verbraucht als viele andere Körperbereiche. Ich habe da mal mit einem Endokrinologen zusammengesessen vor ein paar Jahren. An der Ostsee haben wir uns zufällig getroffen und das Ganze mal so ein bisschen eruiert. Und er hat auch gesagt, ja, also die Drüsen sind das, was bei den Menschen am schnellsten altert. Und eigentlich wären wir in der Lage, 140, 150 Jahre alt zu werden. Das sei so seiner Meinung aus den Beobachtungen der Zeitrahmen, wo eine Drüse, die gesund erhalten und in der natürlichen Umgebung mit den natürlichen Rhythmen gesund funktionieren könnte. Der Rest des Körpers, der könnte ganz gut mithalten, aber die Drüsen wären das Problem. Und wenn nun eben eine ACTH-Ausschüttung von der Hypophyse fehlt, dann kann die Nebenniere nicht genügend Cortisol produzieren oder DHEA. Das sind ganz wesentliche Hormone, auch für alle weiterführenden Funktionen im Organismus. Oder aber die Hypophyse macht noch ein bisschen ACTH, aber die Nebenniere ist erschöpft und kann deswegen ihrerseits nicht genügend von diesen lebenserhaltenden Hormonen ausschütten. Und das gibt dann eben die Probleme, weil auch ein wesentliches Hormon, nämlich das Cortisol, nicht mehr ausreichend ausgeschüttet wird. Ob nun aufgrund einer Nebennierenschwäche, die auch immer weiter zunimmt. Und vielleicht ist ja wohl diese fehlende vierte Jahreszeit ein Mitproblem einer Nebennierenschwäche. Oder ob es eben andere Ursprünge hat, die über diese Hypophysenregelachse zur Nebenniere entstehen oder vielleicht sogar auch, wo die Schilddrüse mit einbezogen ist, die noch ein ganz anderes Problemfeld zu beherrschen hat, auch in dieser Jahreszeit, vor allem im emotionalen Bereich. Ja, das verzweigt sich also irgendwann mal ganz unglaublich. Und deswegen sage ich, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit und mehr Zurücknehmen in dieser dunklen Jahreszeit.
Dass Melatonin ja viel, viel mehr ist als jetzt nur ein Schlafhormon, das weiß man ja heutzutage.
Ja.
Aber in Bezug jetzt auf diese vierte Jahreszeit hast du heute gerade ein großes Fass geöffnet. Das wird eigentlich ein philosophisches Gespräch, weil die Medizin hat das wahrscheinlich auch noch nie so langfristig betrachtet, dass ein Mensch als System eingebettet ist in ein System der Natur. Sondern wir Menschen haben uns ja eigentlich ein bisschen rausgenommen aus diesem Zyklus.
Ja, richtig. Oder sind rausgenommen worden.
Worden, ja.
Das ist.
Und ohne Überlegung von Folgen sind wir ja immer noch eins mit der Natur, aber wir sind nicht im gleichen Rhythmus drin.
Ja, stimmt, so ist das, ja. Und diese biochemischen, weitreichenden Signalprozesse, die dann stattfinden, die sind ganz unglaublich. Also ich habe es jetzt erstmal an diesem rheumatischen Formenkreis festgemacht und habe auch mit einem Internisten und mit einem Orthopäden sehr viel Kontakt, der auch, sagen wir mal, erwacht ist in den letzten Jahren durch das Verbinden von biochemischen Prozessen mit emotionalen Faktoren, mit dem, was im Übergeordneten alles so mit uns passiert. Das war ganz erstaunlich, wie schnell der sich dann auch einlassen konnte. Und ich habe von ihm gelernt, wie wichtig beispielsweise dieses Hormon Cortisol ist. Und deswegen gehe ich auch ganz anders an dieses Cortisol, sprich Cortison, heran seit einigen Jahren. Ich glaube, viele Menschen haben eine von dem Alter her zu geringe Cortisol-Produktion von der Nebenniere. Und man sieht das oft an den Tagesprofilen. Das lasse ich oft anfertigen, dass ich also ein Cortisol-Tagesprofil habe, um zu sehen, wie ist die Ausschüttung. Und dann wird in erster Linie darauf abgezielt, ja, Cortisol, also das körpereigene Hormon ist das Cortisol. Und wenn wir das Cortisol unterstützen wollen, dann muss man Cortison, meistens Prednisolon, von außen zuführen als Tablettchen. Aber es ist nicht in der Form nur ein Stresshormon, sondern es ist auch ein Heilungshormon. Wenn wir also in einen Stresszustand kommen und Cortisol wird ausgeschüttet, dann bekommen wir dadurch eine wesentlich bessere Entzündungshemmung, eine bessere Wundheilung, eine bessere HAP8-Funktion von ganz vielen immunstabilisierenden Faktoren. Und deswegen ist dann Cortisol als Stresshormon wichtig. Und wir brauchen es auch im zirkadianen Rhythmus der normalen Produktion, um eben mit den Herausforderungen des Tages zurechtzukommen.
Also Cortisol baut doch das Adrenalin wieder ab, oder?
Es gibt Wechselwirkungen zwischen Cortisol und Adrenalin, das ist richtig. Adrenalin hat aber eine ganz andere Aufgabe als das Cortisol. Adrenalin, das ist dieses typische Kampfhormon, während Cortisol ist eher ein Schutzhormon.
Eben, ich dachte immer, es baut es dann wieder ab. Also ich habe den Stress, den Fluchtmodus und dann setze ich mich in die Höhle zurück. Die Entspannung kommt, Cortisol geht drauf, baut das Adrenalin wieder ab und ich komme wieder ins Gleichgewicht.
Ja, es ist ähnlich, ja. Also das Ganze lässt sich auch nur grob umreißen. In der Tiefe ist es komplizierter. Ich habe dann also auch mit dem Endokrinologen zusammengesessen und vieles nicht verstanden, muss ich zugeben, weil es ist wirklich nochmal eine enorm feiner werdende Ausbildung, die auf der Basis der medizinischen Kenntnisse so differenziert betrachtet werden müssten. Und er hat ein Hobby daraus gemacht. Ne? Also er arbeitet damit wirklich auf eine ganz andere Art und Weise. Und so kam ich dann zu tollen Erfahrungen.
Also diesen Endokrinologe könntest du mir mal schicken.
Das mache ich.
Das wäre auch noch spannend. Ja. Hatten wir jetzt noch nie hier im Studio.
Ja, das ist richtig. Genau, da denke ich mal dran. Ich suche mal die Wechsel raus und dann informiere ich dich.
Gerne. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, jetzt darüber zu philosophieren. Würde aber eigentlich letztendlich einfach daraus hindeuten, dass wir uns alle ein bisschen wichtiger nehmen sollten, in der vierten Jahreszeit weniger aktive Tätigkeiten zu haben, sondern mehr die Jahreszeit zu genießen, zurückzukommen, zu ruhen und nicht noch mehr arbeiten zu wollen.
Ja, durchaus. Das ist richtig, weil durch dieses noch mehr arbeiten wollen oder können oder irgendwie die ruhigen Abendstunden ausnutzen, ne? Ich mache das selbst zum Teil, finde das ganz hervorragend, dass es abends früher dunkel wird. Ja, und sitze dann noch stundenlang tatsächlich am Computer oder ich mache sonstige Arbeiten, weil irgendwie ist dann dieses Dunkelwerden oder dieses Ruhigerwerden, es ist einfach nicht mehr so viel Rummel draußen herum, durch das Dunkelwerden, aber auch durch eben das Kühlerwerden, es sind weniger Aktionen draußen im Freien, da ziehe ich mich nicht auch wirklich zu mir zurück, sondern ich mache Dinge, die ich dann sonst weniger gut tun konnte.
Mhm. Aber trotzdem, das sagen jetzt wahrscheinlich alle Zuschauer auch.
Ja, das sagen die auch.
Das ist eine reine Theoriesendung, die wir da machen.
Oder? Möglicherweise liegt aber darin eine Befriedigung und auch wiederum eine Befriedung des Systems, wenn wir uns in Freude mit den Dingen beschäftigen, die wir ansonsten dann eher im Stress tun. Vielleicht spielt das dann auch eine Rolle. Ne? Mhm.
Aber weißt du, die Umsetzung dazu ist sehr schwierig, glaube ich.
Die ist schwierig,
Für mich genauso. Ich sitze jetzt da auch mit dir morgens bis abends hier im Studio. Wir arbeiten das ganze Jahr gleich durch. Die Hausfrau zu Hause hat auch ihre drei Kinder.
Unbedingt.
Ob jetzt im Sommer, Winter, Herbst, Frühling, es ist immer die gleiche Phase. Wie wir da wieder einschwingen könnten, mit der Natur zu sein, das ist natürlich der Fortschritt, ein Segen am Fluch zugleich.
Ja, das ist richtig
so. Wir bräuchten wieder eine Höhle oder eine Berghütte irgendwo auf dem Land.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Also das ist auch ein Projekt, was wir demnächst vornehmen. Das ist ein Holzhaus. Ja. Und die Naturverbundenheit und die Nähe zur Natur ist im Holz wesentlich eher gegeben. Also da hast du ja auch tolle Sendungen schon drüber gemacht. Und was mir aufgefallen ist, vor vielen Jahren hatte ich mal eine Sendung gemacht. Nein, keine Sendung. Ein Vortrag, ja, es war ein Vortrag im Rahmen der Ausbildung zu diesen nichtlinearen Geräten. Da habe ich dann vorne gestanden, habe irgendwie was fallen gelassen. Und auf einmal war dann da wie Schumann-Resonanz. Sagte ich, ja, klar. Also auch diese Naturnähe ist letztendlich ganz wichtig, um zum Beispiel mit dieser Schutzfrequenz der Schumann-Welle, die wohl kosmischen Ursprungs ist, wieder auch in Resonanz gehen zu können. Das ist eine sehr heilsame Schwingung und die können wir aufnehmen, wenn wir beispielsweise in der freien Natur sind, besonders wenn wir im Wald sind oder wenn wir zum Beispiel in einem Holzhaus wohnen. Und insofern wäre dann beispielsweise für mich also ein Schritt in die richtige Richtung, nicht mehr in einem Betonkasten zu wohnen mit Stahlbeton und viel abschirmenden Materialien, sondern beispielsweise in natürlichen Materialien, wie dann eben Holz oder vielleicht sogar Lehmputz, muss ich gucken. Also das wird sich so im Laufe der Zeit entwickeln. Und das ist auch der Vorteil von den Menschen, die in der Natur leben oder naturverbunden leben oder auch Völker, die noch sehr viel mit der Natur erleben, gemeinsam haben. Aber natürlich ist das alles nicht mehr praktikabel in unserer klassischen Zeit der Industrialisierung, der Perfektion von Mechanismen, von alledem, was mit profitablen Geschäften zu tun hat, passt da nicht rein. Und da trennen sich vielleicht auch die Menschen, die das ein bisschen mehr und ein bisschen weniger gut aushalten können. Und all die Menschen, die es nicht gut aushalten können, also um es mal auf den Punkt zu bringen, die werden krank. Die werden krank. Und jeder kann vielleicht versuchen, für sich eine Insel zu finden. Keine Lichtinsel in der Dunkelheit, sondern eher eine Ruheinsel in dem Licht, was allgegenwärtig ist, um dann dort vielleicht auch wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dann auch zu sich selbst zu finden und vielleicht manche Dinge ganz einfach mit einer, ja, ganz einfach, das ist so ein blöder Spruch, ne? Mach doch einfach das. Man kann auch Gelassenheit nicht lernen. Ja, man kann die Selbstsicherheit zurückgewinnen und vielleicht auch ein bisschen Urvertrauen. Und das ist auch so eine tolle Sache, wenn ich mit Satya mich unterhalte und das Ganze im autonomen Nervensystem dann noch andere Verankerungen hat, die dann auch noch zum Tragen kommen. Wir sind schon, also das Leben ist eins der schwersten.
Ja, ich meine, dass wir auch im Sommer oder im Frühling versuchen müssen, einen Ort der Rückzug zu gewinnen, von der Anspannung auch in die Entspannung kommen, vom Sympathikus in die Parasympathikus, dass wir den Ausgleich brauchen, das ist eigentlich schon klar, wo ja auch viele nicht mehr in den Entspannungsmodus kommen. Aber dass wir jetzt auch noch diese vierte Jahreszeit als Welle mitnehmen, das ist jetzt eine wirklich sehr tiefsinnige und philosophische Sichtweise, wo ich sagen muss, ich bin 100% sicher, du hast voll recht, nur schwer umzusetzen. Sehr schwer.
Richtig, es ist schwer umzusetzen. Deswegen aus der therapeutischen Sicht versuche ich dann auch mit Hilfsmitteln zu arbeiten, indem ich dann sehe, dass die Mechanismen im Körper, die dazu ausgelegt sind, Notfallmechanismen zu sein und auch uns zu unterstützen in solchen Stresssituationen, dass wir die dann unterstützen. Und beispielsweise ein sehr, sehr wichtiges Hormon, ein Neurotransmitter, ein Botenstoff, wie auch immer, das Serotonin, was so viele zentrale Aufgaben hat, gehört auch immer wieder mit zu diesen Schwachstellen innerhalb des menschlichen Organismus, wenn es zum Beispiel um den Darm geht. Weil die größte Serotoninproduktion, die findet im Darm statt. Mhm. Das sind die sogenannten enterochromaffinen Zellen im Darm, die also Serotonin produzieren.
Das ist das Serotonin ist das Glückshormon.
Das ist jetzt aber dann das andere. Das ist das Kopfserotonin. Also es gibt das Darmserotonin, was von den EC-Zellen des Darms produziert wird. Das deckt ungefähr 90% des Serotonins in unserem Organismus ab. Und dann gibt es die Serotoninbildung im Hypothalamus. Bereich. Und das ist das Gehirnserotonin, was beispielsweise dann eben wirklich als Glückshormon gebraucht wird. Und was ich auch von dem Endokrinologen gehört habe, ist Folgendes. Das Kopfserotonin, das wird produziert und steht dann als Glückshormon oder als Steuerhormon für die Melatoninproduktion zur Verfügung. Und wenn wir einen Serotoninmangel bekommen, weil zum Beispiel Tryptophan fehlt, ne, eine Vorstufe von Serotonin, dann ist das ein Problem, was wir aber durch die Zugabe von L-Tryptophan eventuell abfangen können, also wenn es das dann ist. Aber wenn das Darmserotonin zu wenig wird, was eben durch einen belasteten Darm sehr leicht entsteht und wenn diese enterochromaffinen Zellen nicht nur zu wenig Serotonin bekommen, Tryptophan bekommen, sondern auch gleichzeitig schlecht regenerieren, weil die Darmschleimhaut nicht in Ordnung ist, weil das Milieu nicht stimmt und so weiter und so fort. Dann haben wir einen Darmserotoninmangel und das Serotonin für den Darm ist absolut lebensnotwendig. Es ist für die Peristaltik zum Beispiel, für die Körpertemperaturregelung ganz, ganz wichtig. Und wenn es da fehlt, dann ist es wohl so, dass Kopfserotonin abgerufen werden kann, um das Darmserotonin zu unterstützen. Das heißt also, dann wird eine Güterabwägung gemacht vom System, vom Schutzmechanismus. Also kann ich jetzt aufs Klo gehen? Ja, das ist absolut wichtiger, anstatt eben vielleicht glücklich zu sein. Und so spielt das eine dem anderen zu. Während wenn ich übermäßig viel oder wenn ich genügend Darmserotonin habe, das kann nicht andersrum dem Kopf zur Verfügung gestellt werden, weil das Serotonin nicht bluthirnschrankengängig ist. Wie dieser Mechanismus funktioniert, dass das Kopfserotonin den Darm unterstützen kann, aber andersrum nicht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das sind Formeln, das sind biochemische Prozesse. Es geht da auch mit einer ganz bestimmten Katalyse einher von einem Enzym. Gut, man kann allem genau auf den Grund gehen. Ich würde es auch nochmal versuchen nachzuforschen. Aber mir reicht erstmal die Information, dass es so ist. Und deswegen ist es für mich in meiner Arbeit ganz wichtig dann, dass genügend Darmserotonin zur Verfügung steht. Sprich, verbesserte Regeneration der Epithelzellen des Darms. Was dann auch heißt, Verbesserung der Qualität der EC-Zellen und somit wieder mehr Serotonin für den Darm. Mhm. Ja, das wäre also eine hilfreiche Unterstützung auch in dieser dunklen Jahreszeit, ne? Weil dann ein bestimmter Botenstoff vermehrt wieder produziert werden kann.
Ich möchte vielleicht noch eine abschließende Frage stellen, wenn ich noch das Prohormon D3 anschaue, wo ja eigentlich geschichtlich bedingt her in der vierten Jahreszeit ja auch weniger Sonnenlicht auf uns kommt, wir eigentlich tendenziell eigentlich immer einen tieferen D3-Pegel haben sollten wahrscheinlich, naturgemäß, ist es ja so, dass jetzt doch sehr viele Leute auch das supplementieren auf einen gewissen Stand, damit wir auch ein wirklich starkes Abwehrsystem haben.
Richtig, da sage ich dann, wenn wir Winterschlaf hätten, dann bräuchten wir nicht so viel D3. D3 ist aber wirklich erforderlich für ganz, ganz viele Funktionen. Ich finde das auch ganz toll, was in den letzten Jahren dort vorgebracht wurde, auch von vielen Medizinern, die erstmal erkannt haben, wie wichtig dieses D3 ist. Ich glaube, wir hatten in einer der letzten Sendungen auch kurz mal das D3 ein bisschen ausführlicher.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ist auch egal, da gibt es genügend drüber zu lesen und das ist auch alles ganz wunderbar. Und natürlich, es kann nur aufrechterhalten werden, unser Lebensstil und diese Rhythmik und diese Schnelligkeit, in der wir folgen müssen oder wollen sollen, wenn wir D3 sublimieren. Ganz klar, ist so.
Trotzdem hast du mir die Antwort schon gegeben im ersten Satz. Würden wir mehr Winterschlaf machen, müssten wir auch nicht so einen höheren D3-Pegel haben.
Richtig.
Von dem her ist es ja eigentlich von der natürlichen Welle her völlig normal gewesen, dass wir eigentlich im Winter einen tieferen Wert haben. Nur wenn wir so aktiv sind wie jetzt, müssen wir natürlich schauen, ja, dass wir diesen viralen Infektionen, die ja immer wieder auf uns zukommen, natürlich auch Herr sein können und das Immunsystem richtig läuft. Ja, liebe Wilfried, das ist überraschend, diese Sendung, weil ich sehe, du machst immer dir noch größere Gedanken. Je älter wir werden, desto größer werden die Gedanken. Ja. Und das finde ich auch ganz toll und schön, da mit dir über dieses philosophische Thema zu sprechen. Aber ich glaube, wir sind alle wirklich gut beraten, diese Jahreszeit zu genießen und vielleicht einmal ein bisschen es ruhiger zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir auch. Mhm. Ja, also man entdeckt dann eben die Schönheit von Kerzen, von Ruhe, von dem, was das Ganze sozusagen besinnlich macht. Also auch alles das, was zu dem Programm Advent gehört, ist ja sowas wie die Ouvertüre. Ja, also da könnte man sagen, eigentlich ist ja der Januar der schlimmere Monat. Mhm. Obwohl da geht es natürlich schon wieder bergauf. Ne? Nach dem 21. Dezember werden die Tage länger, aber das ist irgendwie noch ein bisschen unmerkbar. Aber irgendwie so, ja, diese Zeit November, Dezember, Januar, das ist halt schon, ja, sollten wir doch zu mehr Ruhe nutzen.
Mhm. Ganz herzlichen Dank, lieber Wilfried, und ich wünsche dir eine schöne Zeit, schöne Weihnachten und alles Gute fürs nächste Jahr. Bist du wieder da, gell?
Ja, natürlich. Super. Ich freue mich schon.
Und Ihnen auch. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.